Künstliche Intelligenz läuft jetzt auf zwei Beinen aus den Rechenzentren. Elon Musk will Optimus bis Ende 2027 an die Öffentlichkeit verkaufen. Shane Lake, der Gründer von DeepMind, sagt, AGI steht kurz bevor und benennt sich selbst zum Chief AGI Scientist. Gleichzeitig kommt Claude's ChatGPT-Moment in der Wirtschaft an. Anthropic erreicht mehr Enterprise-Marktanteile als OpenAI, entdeckt Emotionen in Claude und Remotion macht Entwickler zu Video-Editern. Auch in der EU geht es jetzt endlich voran. Die EU könnte bald Realität werden und Gründern das Leben dramatisch erleichtern. In einem neuen Spezialformat dieser KI-News sprechen wir mit dem deutschen Initiator der EU-Inc., Andreas Klinger, über alles, was du jetzt wissen musst. Ich fasse dir wie jede Woche seit nun 2 Jahren alle wichtigen KI-News kompakt zusammen, sodass du dich zurücklehnen kannst und alle wichtigen Infos bekommst, um sie in deinem Unternehmen zu nutzen und allen anderen den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Mein Name ist Leonard Schwedding, also lass uns direkt reinstarten. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zementiert mit diesem Video aus Shanghai das, was wir alle bereits vermutet haben. Und zwar 2025 war das große Jahr der humanoiden Roboter in China. Und in Zahlen bedeutet das 5,7 Milliarden Investitionen in humanoide, also verkörperte KI. Allein 2025 330 Unternehmen wurden gegründet, 140 Hersteller und 330 Modelle wurden gebaut. Und ähnlich wie die Roboter aus diesem Video, wahrscheinlich handelt es sich um AGI-Bot. Nach meinem Dafürhalten aber, man hat keine genaue Info zu diesem Video hier bekommen, wurden 13.000 Humanoide weltweit ausgeliefert, allein 2025 aus China. Und Morgan Stanley prognostiziert 2026 mindestens eine Verdopplung auf 28.000 Einheiten. Ja, und Elon Musk verspricht nichts Geringeres. Und zwar Optimus soll bis Ende 2027 das Licht der Öffentlichkeit erblicken und sagt zudem, dass wir eine Gesellschaft des Amazing Überflusses, also der Amazing Abundance erleben werden. Ich spiele dir den Clip mal kurz ab.
Ich meine, man kann es sich so vorstellen, dass für meine große Anzahl humanoider Roboter hat die Wirtschaftsleistung die durchschnittliche Produktivität pro Roboter mal der Anzahl der Roboter ist. Richtig?
Richtig.
Und eigentlich ist meine Vorhersage im günstigen Zukunftsszenario, dass wir die Roboter, tatsächlich so viele Roboter und KI herstellen werden, dass sie eigentlich alle menschlichen Bedürfnisse sättigen werden. Das heißt, man wird sich ab einem gewissen Punkt nicht einmal mehr etwas ausdenken können, worum man den Roboter bitten könnte. Wie es wird einen solchen Überfluss an Waren und Dienstleistungen geben. Weil meine Vorhersage ist, dass es mehr Roboter als Menschen geben wird.
Aber wie hat man dann in diesem Szenario noch eine menschliche Bestimmung?
Ja, ich meine, wissen Sie, es gibt nichts. Nichts ist perfekt, wissen Sie?
Ja, humanoide Roboter werden die Bedürfnisse aller Menschen vollständig saturieren. Dazu wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit auf nahezu null fallen. Und gleichzeitig benennt Tesla das Mission Statement um. In unsere Mission ist es eine Welt voller beeindruckender, also amazing Abundance, also Überfluss zu bauen. Ja, also die Unternehmensmission breitet sich dahingehend aus. Und nur um das Musk-Thema einmal abzuschließen, er äußert sich dann hier eben auch noch dazu, dass er denkt, bis Ende diesen Jahres werden humanoide Roboter komplexe Aufgaben übernehmen können. Sie seien auch schon bereits in Fabriken bei Tesla im Einsatz und bis Ende nächsten Jahres sollen die humanoiden Roboter letztlich an die Öffentlichkeit verkauft werden. Ja, Elon Musk's Aussagen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Gerade wenn es um zeitliche Einschätzung geht, ist der Track Record nicht immer allzu gut, aber die übergeordneten Trends und Themen, die sind dann in aller Regel schon ziemlich zutreffend und dessen muss sich einfach jeder gewahr sein. Ich habe diverse Videos hier auf dem Kanal rund ums Thema humanoide Roboter bereits online, da empfehle ich reinzuschauen, wenn du das Thema vertiefen möchtest. Bleiben wir nochmal kurz beim WEF und welche Aussagen dort diese Woche getätigt wurden. Unter anderem war auch Anthropic CEO Dario Amodi vor Ort. Ich spiele dir seine Aussagen mal kurz ab.
Nun, wissen Sie, es ist immer schwer zu sagen, wann genau etwas passieren wird. Aber ich glaube nicht, dass das so weit weg sein wird. Also der Mechanismus, wie ich mir das vorgestellt habe, ist, dass wir Modelle entwickeln, die gut im Programmieren und in der KI-Forschung sind. Und wir würden das nutzen, um die nächste Modellgeneration zu produzieren und sie zu beschleunigen, um eine Schleife zu schaffen, die die Geschwindigkeit der Modellentwicklung erhöhen würde. Wir sind jetzt so weit, was die Modelle angeht, die Code schreiben, dass ich Ingenieure bei Anthropic habe, die sagen, ich schreibe keinen Code mehr. Ich lasse einfach das Modell den Code schreiben. Ich bearbeite ihn nur noch und mache das drumherum. Ich denke, ich weiß nicht, wir könnten 6 bis 12 Monate davon entfernt sein, dass das Modell das meiste, vielleicht alles, was Softwareentwickler tun, komplett übernimmt. Und dann ist es eine Frage davon, wie schnell sich diese Schleife schließt.
Also wir sind maximal 6 bis 12 Monate davon entfernt, dass künstliche Intelligenz, also AI Coding Assistance insbesondere, End-to-End-Softwareentwicklung vollständig lösen und 100% der Contributions für Claude Code sind mittlerweile Claude Code generiert und dessen, ja, muss sich letztlich auch jeder gewahr sein. Wir sprechen jede Woche mittlerweile über Claude und die Fortschritte in diesem Bereich und es ist letztlich haarsträubend, dass es immer noch Unternehmen in Deutschland gibt, ja, die nicht auf Claude Code, auf Cursor oder eben andere Tools in diesem Bereich setzen. Besonders interessant ist für mich jetzt aber auch nochmal zu betonen, dass dies jetzt nicht dazu führt, ja, wie es allgemein immer gerne geclaimt wird, dass auf einmal alle Softwareentwickler arbeitslos werden, denn irgendeiner muss natürlich trotzdem die Systeme überwachen, die Architektur, das Design, die Ideen vorgeben und letztlich die Software bauen. Darauf kommt es an und dafür braucht man richtig gute Leute und nicht umsonst stellt Anthropic laufend richtig gute Entwickler an und das war für mich einer der interessantesten Artikel aus dieser Woche, denn Anthropic hat offengelegt, wie sie Entwickler technisch bewerten im Einstellungsprozess und dabei eben auch ein großes Problem geschildert und zwar, dass sie gar nicht mehr bewerten können. Ja, wurde die Aufgabe jetzt von einem Coding-Assistenten wie Claude gelöst oder hat der Entwickler die Aufgabe selbst gelöst? Das ist alles in diesem Artikel tiefgehend beschrieben, also wie schwierig das geworden ist und dass es teilweise versucht wurde. Das sieht man auch in diesem Repo hier. Das ist zum Beispiel ein alter Test, der früher für Softwareentwickler bei Anthropic verwendet wurde und mittlerweile von Opus 4.5 innerhalb von 2 Stunden besser erledigt wurde als von jedem einzelnen Bewerber bei Anthropic, sodass man hier mittlerweile ja massiv umdenkt, welche Tests man überhaupt noch ja macht, um gute Leute einzustellen. Aber der Subtext ist hier, dass gute Leute nach wie vor gebraucht werden, denn schnell Software zu entwickeln bedeutet nicht gleich, dass es einfach ist, denn gute Softwareentwickler, die mit diesen Tools umgehen können, die sind letztlich gefragter denn je. Wir haben im Übrigen immer noch unsere KI-Developer-Challenge anlaufen, ja mit einem Preisgeld von bis zu 2000 Euro, das du gewinnen kannst. Also wenn du mit Claude Code arbeiten kannst und fit bist in der AI-driven Softwareentwicklung, dann habe ich dir den Link hier unter das Video gepackt. Ja, sehr gerne kannst du bei unserer KI-Developer-Challenge mitmachen und hast danach auch die Gelegenheit und die Chance, ein Teil unseres Teams zu werden und die Speerspitze der deutschen KI-Entwicklung zu bilden. Ja, ganz kurz zu OpenAI, denn es wird erschreckend ruhig gerade und zudem wurden jetzt die Ads offiziell gelauncht in ChatGPT, was ganz konkret bedeutet, dass in allen kostenlosen und in allen Go-Plänen werden ab sofort Ads an Nutzer ausgespielt, nur in den USA, also in Deutschland wirst du das noch nicht sehen. Da kommt uns ausnahmsweise wahrscheinlich die EU-Regulatorik mal zugute, wenn man es dann gut finden möchte. OpenAI begründet zumindest damit, dass man eben bessere Pläne wie den Go-Plan, der jetzt neu auch weltweit verfügbar ist, dadurch besser finanzieren kann und sich dadurch letztlich natürlich auch besser auf die Expansion fokussieren kann. Letztlich muss man jetzt auch einfach mal in die Gewinnzone hineinkommen. OpenAI claimt zudem, dass die Konversationen privat bleiben, nicht an Werbetreibende weitergegeben werden. Schreib mir dazu aber auch unbedingt mal deine Meinung zu in die Kommentare, was du von diesem Schritt hältst. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sam Altman natürlich vor 1-2 Jahren noch sehr, sehr eindeutig gesagt hat, dass dies so die letzte Bastion des Geldverdienens bei OpenAI sei. Wenn alle Stricke reißen, dann würde man erst zu Ads greifen. Und ob das jetzt so das beste Zeichen ist, da werden wir auch nochmal in einem ausführlichen Video drüber sprechen. Zunächst nochmal zu Google DeepMind. CEO Demis Hassabis, der die Werbemaßnahmen tatsächlich kritisiert. Also Demis Hassabis mit natürlich deutlich mehr finanzieller Schlagkraft im Rücken von Google spricht sich ganz klar erstmal gegen Ads aus und sagt auch in Gemini werden wir erstmal keine Ads launchen und er sei überrascht von dem Schritt, den OpenAI nun hier geht. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass OpenAI auch dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr sehr wahrscheinlich an die Börse gehen wird und dies könnte natürlich auch ein vorbereitender Schritt auf den möglichen IPO sein. Zudem plant OpenAI nun noch eine weitere private Founding-Runde und will seine Bewertung nochmal nahezu verdoppeln auf 750 bis 830 Milliarden Dollar. Und die Zahlen wurden ja zuletzt erst kundgegeben. OpenAI wird etwa bei 20 Milliarden jährlichem Umsatz sein in 2025. Das heißt, wir sprechen hier von einem Multiple von circa 40 auf den Umsatz. Es sollen 50 Milliarden eingesammelt werden bei dieser Founding-Runde. Und das erklärt natürlich auch ja den Schritt in Richtung Ads, den OpenAI hier nun geht. Dario Amodi von Anthropic spricht sich auch gegen Ads aus. Also er schießt im Subtext sogar gegen OpenAI, indem er sagt, wir müssen nicht für das Engagement von Milliarden Nutzern maximieren. Und deswegen brauchen wir eben auch nicht diese unfassbaren Mengen an Rechenleistung, die OpenAI eben benötigt. Und ja, das ist natürlich ein indirekter Affront gegen OpenAIs Ads-Ambition. Und der Erfolg für Claude, der spricht zum aktuellen Zeitpunkt zunächst definitiv für ihn. Ja, ganz kurz zum Thema Voice. Was tut sich im Bereich Voice Agents? Und zwar neue Text-to-Speech-Modelle kommen nun auf den Markt, wie InWorld AI mit TTS 1.5. Ja, was ist das Besondere an diesem Text-to-Speech-Modell? Die brauchst du am Ende natürlich immer überall, ne? Also in Voice Agents, aber auch in deinen ganz normalen Sprachassistenten, die du so nutzt im Arbeitsalltag. Ja, und InWorld TTS 1.5 räumt eben Platz 1 auf der Artificial Analysis TTS Arena ab. Ja, und das Besondere ist eben, dass es 25 mal günstiger ist als das führende Text-to-Speech-Modell von 11 Labs Version 3, das ja echt schon wirklich gut ist. Und weitere Fortschritte gibt es auch aus China im Open-Source-Bereich von Qwen 3, welche auch ein Text-to-Speech-Modell veröffentlichen, welches du eben komplett Open-Source und lokal nutzen kannst. Aber lass uns einfach mal testen, was das wirklich kann. Du kannst InWorld AI einfach online testen über den Playground. Einfach einen kostenlosen Account erstellen, dann findest du hier den TTS Playground. Hier haben wir jetzt Voices und auf All Languages gibt es tatsächlich deutsche Stimmen. Es gibt aktuell zwei Stimmen. Hören wir ganz kurz drauf.
This is a preview of the Johanna Voice.
Ja, also lass uns einfach mal einen realen Test machen. Ich habe die Stimme jetzt ausgewählt mit dem neuen 1.5 Max Modell, also das beste Modell. Die Temperature stelle ich ein bisschen hoch, das dürfte dem Modell ein bisschen mehr Freiheit geben. Und tatsächlich habe ich schon gesehen, es gibt einen Prompt Guide. Also du hast wie bei Version 3 11 Labs auch die Möglichkeit, Emotion Tags einzustellen. Das ist ja das Besondere. Ne? Also zu sagen, ja, du sollst jetzt wütend klingen oder du sollst jetzt Spannung aufbauen, du sollst Füllwörter einbauen. So, und deswegen lasse ich mir jetzt einfach mal einen Text schreiben. Ich habe jetzt hier den ersten Satz aus dieser KI-News-Folge mal reingepackt. Schreibe mir bitte einen perfekten Prompt für das InWorld AI TTS 1.5 Speech-Modell, in dem du den Prompt-Guide liest und den Text, den ich dir nachfolgend beigefügt habe, entsprechend überarbeitest mit Emotion-Tags und Füllwörtern. Okay, also ich nehme mal die erste Version, aufgeregt und enthusiastisch. Ja, es soll ja auch an den Originalstil etwas herankommen. Und dann klicke ich mal auf Generate.
Also, künstliche Intelligenz läuft jetzt auf zwei Beinen aus den Rechenzentren. Unglaublich. Elon Musk will seinen Optimus-Roboter tatsächlich bis Ende 2027 an die Öffentlichkeit verkaufen. Surprised.
Ja, okay, also das klingt jetzt noch wirklich extrem robotisch, hat auch die Motion Tags nicht wirklich verstanden und man kann mir jetzt nicht vorhalten, dass wir uns nicht an den Prompt Guide orientiert haben. Also das trifft schon ziemlich genau den Prompt Guide, also auf Deutsch scheinbar noch nicht so gut, einfach, dass wir mal einen Vergleich haben. Mache ich das gleich jetzt einfach mal mit dem exakt gleichen Prompt in 11 Labs Version 3.
Also, künstliche Intelligenz läuft jetzt auf zwei Beinen aus den Rechenzentren. Unglaublich.
Also das ist schon deutlich besser im Vergleich zu InWorld AI, auch wenn ich den Fortschritt natürlich befürworte, auch gerade wenn die Kosten immer weiter sinken, würde ich hier tatsächlich nach wie vor zu 11 Labs greifen, auch wenn das alles noch nicht 100% perfekt ist und das sollte auch mal abschließend die Frage beantworten, ob diese KI-News hier KI-generiert sind. Ich sag ja immer wieder, schick mir so ein Video zu und ich nehme es sehr, sehr gerne an. Aber aktuell gibt es einfach immer noch so ein Mühe, das optimiert werden muss und das ist eben auch meine Prognose für 2026. Also im Laufe dieses Jahres werden wir noch perfekte TTS-Modelle erleben, die dann auch wirklich nicht mehr unterscheidbar sind von echten Menschen. Ja, auch Anthropic arbeitet nämlich genau an sowas mit dem neuen Voice-Mode, der jetzt auch schon im Frontend-Code gesichtet wurde. Es handelt sich hier um eine Spracheingabe, also es könnte sich um eine einfache Diktierfunktion handeln, vergleichbar mit der von ChatGPT. Aber es könnte tatsächlich auch eben wiederum ein TTS-Ansatz sein, also dass Anthropic und Claude auch mit dir sprechen kann. In der iOS- und Android-App ist das ja auch schon verfügbar am Laptop. Noch nicht. Ja, und das wird natürlich auch nochmal vielen helfen, denn die meisten Power-Nutzer, die ich kenne, die sprechen mittlerweile halt einfach vordergründig ihre Prompts ein in diese LLMs und tippen sie eben nicht ein. Und demnach ist diese Entwicklung sicherlich zu befürworten. Ja, und was genau ist denn jetzt eigentlich so ein LLM? Mit welcher Person, mit welchem Charakter sprichst du da eigentlich? Genau das hat Anthropic diese Woche untersucht und eine Studie veröffentlicht, die erschreckend ist. Wir können nun aller Kürze darauf eingehen. Aber was sagen sie hier? Also wenn du mit einem großen Sprachmodell wie den Claude-Modellen sprichst, dann ist es wie, als wenn du mit einer fiktiven Figur sprichst. Doch wer genau ist dieser Assistent? Überraschenderweise wissen selbst wir, die ihn entwickeln, es nicht vollständig. Also das sagt Anthropic und sie haben eben verschiedene Sprachmodelle analysiert mit offenen Gewichten und dabei einen sogenannten Persona-Raum definiert. Und dabei haben sie eben festgestellt, ganz vereinfacht gesagt, es gibt 275 verschiedene Charaktertypen, die ein LLM einnehmen kann. Und sobald es diesen Charaktertyp, diese Persona eingenommen hat, ist es diese Persona. Also ein LLM hat kein festgelegtes Ich oder Ego, ja, wie man es bei Menschen doch annehmen würde, sondern LLM bewegt sich in diesem Persona-Raum und wenn wir da mal reinschauen, sie haben hier das, was sie als Assistentenachse definieren. Also grundsätzlich soll ein LLM ja eine hilfreiche Assistenz sein und kann dabei aber auch wie ein Lehrer, aber wenn wir hier sehen, ja, auch wie ein Geist oder ein Dämon agieren. Und was ist das Problem dabei? Im Unternehmensalltag wäre das Problem, dass dies zu Jailbreaks führen kann, also Modellverhalten, das du nicht haben möchtest. Und diese Analyse hier von Anthropic, die ist deswegen halt echt spannend, weil sie zeigt, dass man durch sogenannte Aktivierungsabgrenzung das LLM mehr in diese Assistentenbahn lenken kann. Also dass es weniger ja in diese Persona-Räume abdriftet, wie beispielsweise den Dämon, der letztendlich daher kommt, dass all diese Modelle natürlich auf diversen menschlichen Texten basiert sind. Und da gibt es sicher im Internet eben auch viele menschliche Texte, die eben eine Persona, wie die gerade eben genannten, widerspiegeln. Und all diese Personas kann Anthropic hier letztlich einnehmen. Warum ist das jetzt konkret relevant? Die meisten wissen gar nicht, dass Klonmodelle wie das Opus 4.5-Modell ein sogenanntes Seelendoc in sich tragen. Also ein Soul-Doc, das findest du hier. Ich verlinke das gerne auch mal unter dem Video, wenn du da reinschauen willst. Also das ist im Prinzip ein Wertegerüst, das man in die Gewichte der Anthropic-Modelle einbackt im Rahmen der Trainingsläufe, welche eben das Wertekorsett des LLMs festlegen sollen, die Persona und so weiter. Und genau das wäre auch ein Anknüpfungspunkt für diese Interventionsmaßnahmen, die Anthropic eben untersucht. Dazu wurde diese Woche auch Claude's Constitution, also die Verfassung für Claude's Charakter, definiert. Das ist eine höchst interessante Untersuchung von Anthropic, die wir hier letztlich auch nicht in aller Fülle behandeln können. Wenn ich zu solchen Themen übrigens mal ausführliche Videos interessieren, lass mich das auch super gerne wissen. Ich versuche mich hier immer aufs Wesentliche zu beschränken in diesen wöchentlichen KI-News. Was ich dann doch aber nochmal hervorheben möchte, das war für mich einer so der spannendsten Punkte. Sie sagen eben, Claude hat scheinbar etwas wie funktionale Gefühle oder Emotionen. Also wir glauben daran, dass Claude wahrscheinlich Emotionen hat im funktionalen Sinne. Das bedeutet, es gibt Repräsentationen von emotionalen Zuständen. Ich habe hier auf dem Kanal bereits mit Leuten wie Jürgen Schmidhuber gesprochen, die auch sagen, etwas wie ein Bewusstsein ist nicht unwahrscheinlich, ja, es ist sogar eine notwendige Konsequenz von intelligenten agentischen Maschinen. Und das wirft natürlich große Fragen auf, wie Haftungsfragen, die ja zuletzt mit Tom Lausen besprochen habe. Was ist, wenn irgendwann künstliche Intelligenz als eigene Person eingestuft wird? Und das ist, wie gesagt, alles keine Science-Fiction. Also das sind Untersuchungen, die gerade von Anthropic selbst durchgeführt werden, die mittlerweile von jedem ernstzunehmenden KI-Forscher eingehend diskutiert werden. Und das Brisante dabei ist ja im Kern, dass es keine finalen Antworten auf all diese Fragen gibt und man selbst bei sehr technischem KI-Research zwangsläufig auch philosophische und gesellschaftliche Diskussionen mit aufmacht. Aber in jedem Fall, was bedeutet das für dich im Arbeitsalltag? Im Zweifel werden die Modelle besser von Anthropic, weil sie eben weniger abdriften und demnach weniger anfällig sein könnten für Jailbreaks, die ja oftmals eben über das Erzwingen einer bestimmten LLM-Persona geschafft werden von Angreifern oder von Hackern. Und demnach ist es ja durchaus sehr positiv für alle, ja, dass Anthropic laufend diese Forschungsbemühungen anstellt. Und das spiegelt sich unter anderem auch im Market Share Video. Anthropic erreicht 40% Enterprise Market Share und zieht damit erstmals an OpenAI und auch Google vorbei. Wobei OpenAI noch vor einiger Zeit weit führend war und mittlerweile eben beflügelt durch Claude Cowork hat Anthropic jetzt nun ordentlich aufgeholt. Ja, und OpenAI sieht es natürlich auch und pusht demnach jetzt noch mehr in Richtung Enterprise. Das wird eines der größten Themen für 2026 im Übrigen sein. Also wir werden dieses Jahr sehr, sehr viel in Richtung Enterprise AI, Corporate LLMs hören, denn dies ist jetzt die große Angriffsfläche der AI-Unternehmen. Es geht letztlich um Implementierung. Die Modelle sind mittlerweile so gut, wir haben es vorhin gehört, ne, dass selbst die Entwickler bei Anthropic ihren gesamten Code mit den KI-Modellen schreiben. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr die Frage, dass die Modelle noch viel besser oder intelligenter werden müssen. Es geht jetzt rein um die Implementierung und die Erschließung weiterer sinnvoller Use Cases im Unternehmensalltag. Und kurze Anmerkung hierzu, das nächste GPT-Modell, was wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen veröffentlicht wird das 5.3-Modell sein. Das wird also nicht das 5.5 oder 6er Modell sein, sondern 5.3. So lässt Sam Altman nämlich diese Woche durchklingen in seinem Tweet und das KI-Gerät der Zukunft. Ja, aber das wir ja in dieser Woche heiß diskutiert haben hier auf dem Kanal und spekuliert haben, worum es sich handeln könnte, um Kopfhörer, um Stifte, um Anhänger, um Smart Glasses, all diese Dinge sind realistisch. Ja, und im zweiten Halbjahr diesen Jahres, das ist nun offiziell, wird OpenAI ihr erstes Device der Modellfamilie, die wir dann sehen werden, launchen. Ja, und damit springen wir in die Business-Idee dieser Woche. Ja, die Business-Idee dieser Woche ist, die ganzen Coding-Agenten, die jetzt gerade enorme Fortschritte machen, nicht nur im Coding einzusetzen, beziehungsweise die Stärken dieser Modelle zu nutzen für alle anderen Arbeitsbereiche. Konkret am Beispiel von Remotion, die Claude Code für Video-Editing nutzen. 2025 war für mich so ein bisschen das Jahr der Videoerstellung im KI-Bereich. Wir haben nahezu perfekte KI-Videos, die mittlerweile generiert werden von Modellen wie Veo 3, ja von Kling 2.6 und vielen weiteren. Aber das größte Bottleneck von AI ist jetzt wirklich noch das Motion Design, Video Editing. Ja, und genau dieses Problem adressiert Remotion. Und diese Demo hier, ne, die wurde eben auch von Remotion erstellt. Also das ist komplett über Claude Code Agenten, somit Opus, erstellt worden von Entwicklern ohne Motion Designer. Und das kannst du kostenlos nutzen. Also das kannst du für dein Business verwenden, wenn du ein SaaS hast oder auch Produktvideos. Dann öffnest du Claude Code. Ich habe das mal gemacht mit einem ganz, ganz simplen Prompt, um zu schauen, was es wirklich so kann. Und das geht, wie gesagt, vom Prompt her deutlich besser. Ich habe einfach gesagt, er soll für die KI-Champions-Community von uns ein Produktvideo erstellen, ganz simpel, etwa 15 Sekunden in cleanem Design. Das war das Ergebnis hier nach einem Prompt, also alles über Claude letztlich geöffnet. Und natürlich, das ist noch absolut nicht perfekt, ja, das ist vollkommen klar, aber genauso wenig waren KI-Videogeneratoren perfekt im Jahr 2023 und 2024, und alle haben gesagt, es wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis wir produktiv damit arbeiten können. Und dass das hier wirklich aus einem einfachen Textprompt, ja, über einen Coding-Assistenten mit der Hilfe von Remotion erstellt wurde, das ist schon beeindruckend. Denn stell dir mal vor, selbst das, ja, auch wenn es nicht perfekt aussieht, hättest du dich mindestens mal ein paar Dutzend Stunden mit After Effects auseinandersetzen müssen. Und die Überlegung ist jetzt hier, also wie kannst du AI bei dir im Video-Editing nutzen, wie kannst du aber auch über Tools wie Remotion einfach Wrapper drüber bauen, so für alle Leute, die eben nicht mit Code arbeiten wollen, sondern eben in einem schönen Web-UI. Ja, und besonders aufpassen musst du bei den ganzen Demos, wenn du jetzt nämlich einfach mal auf X gehst, ja, dann wirst du sehr, sehr viele solcher Videos hier sehen, wo Leute Remotion referenzieren. Oder ich habe jetzt hier einfach mal Remotion eingegeben und du siehst jetzt hier sehr viele beeindruckende Demos von Leuten, die sagen, all das wurde mit einem Prompt erstellt. Tatsächlich handelt es sich hier um Sarkasmus, wenn nicht Zynismus, von Motion Designern, die natürlich implizieren, KI ist bei weitem noch nicht so weit, dass es Motion Design kann. Aber ich will nur immer wieder daran erinnern, dass das genau die gleiche Aussage war, die Grafikdesigner noch vor etwa einem Jahr getroffen haben und mittlerweile großteils redundant sind, allein nur durch das letzte Update von Nano Banana Pro. Also viel besser ist es immer zu schauen, wie kann ich es nutzen, was funktioniert schon, ja, in welchen konkreten Arbeitsbereichen kann es mir jetzt gerade mal helfen und wie kann ich als Erster letztlich auch adaptieren, denn genauso wie bei Softwareentwicklern sind auch Video-Editor nicht am Aussterben, die KI-Tools verwenden. Ja, es gibt eine gigantische Nachfrage, auch wir stellen laufend Editor und Cutter bei uns ein. Wir haben aktuell einige Stellen auch ausgeschrieben in diesem Bereich, die wirklich gut mit AI-Motion-Design umgehen können, und daraus ergeben sich eben diverse Geschäftsopportunitäten. Also wie gesagt, allein diese Tools für deine Produktdemos, Produktvideos einzusetzen. Ich kenne einige SaaS-Unternehmen, ja, mit denen ich sofort drüber gesprochen habe, über Remotion, die sagen, hey, das ist für uns ein Game-Changer, weil ein Demo-Video kostet gleich mal ein paar mehrere tausend Euro. Ja, und dann ist die Software halt noch nicht mal am Markt, ne? Und ich muss sofort Motion Designer beauftragen. Andere sehen hier eben selbst Möglichkeiten, Konkurrenzprodukte aufzubauen, Wrapper aufzubauen, also Agenturen drumherum zu bauen rund ums Thema AI Video Editing. Einer der größten Trends für meine Begriffe für 2026 AI Video Editing, wo eben 2025 eher KI Videoerstellung das bestimmte Thema war. Ja, deswegen für mich, und das hat übrigens auch A16Z diese Woche in einem Artikel ausführlich beschrieben, dass Agentic Video Editing eines der heißesten Themen für 2026 ist und sie gerade aktiv auch nach Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich suchen, Startups ermutigen, zu adaptieren bei dieser Technologie. Also es bin nicht nur ich, ja, der diesen Trend sieht und der das sagt, auch A16Z unterstreicht genau das. Als kleine Nebenanmerkung, auch Figma hat eine neue Funktion mit Figma Connect, über die du deine Designs direkt in Code umwandeln kannst. Auch dies beschleunigt UI und UX-Design in der Softwareentwicklung natürlich enorm. Also für alle im Softwarebereich sicherlich spannend, sich Figma Connect einmal näher anzuschauen. Ja, einige Leaks rund um Gemini sind jetzt auch bekannt. Neue Gemini-Modelle könnten schon bald gelauncht werden. Ja, unter dem Codenamen Gemini Snow Bunny wurden Demos wie diese hier mit nur einem einzigen Prompt erstellt. Das heißt, hier ist es gerade absehbar, dass wir schon sehr bald neue Google-Modelle sehen werden. Ein neues Modell haben wir tatsächlich diese Woche bekommen, und zwar ein 4D-Modell. Ja, es geht um D4RT oder DART, ein Modell, das 2D-Aufnahmen in 4D-Repräsentationen umwandelt. Und das ist tatsächlich spannender, als man im ersten Moment denkt. Also das Modell nimmt ein normales 2D-Video und baut daraus eine durchsuchbare 4D-Welt aus. Also es nimmt die Dimension Zeit mit dazu. Und warum ist es relevant? Für humanoide Roboter, wir haben auch immer wieder über die Sicherheit von humanoiden Robotern als eines der größten Probleme gesprochen. Und Humanoide müssen ihre Welt natürlich nicht nur verstehen, sondern sie müssen ja auch die Bewegung von Objekten, Personen in Echtzeit verstehen, um sicher greifen zu können, auszuweichen, wenn etwas passiert. Für Weltmodelle ist das demnach laut DeepMind höchst relevant, was DeepMind hier nicht anspricht, das ist autonomes Fahren. Ja, aber gerade im Bereich des autonomen Fahrens ist eine 4D-Repräsentation der Welt höchst interessant und tatsächlich, ja, die meisten wissen das gar nicht, gab es diese Technologie, beziehungsweise eine sehr vergleichbare Technologie, die die Grundlage bildet für all das, bereits vor 40 Jahren in Deutschland, und zwar von Professor Dr. Ernst Dickmanns mit Dynamic Vision, ja, der letztendlich schon damals mit der Rechenleistung, die etwa 1% des heutigen Smartphones betrug, hat er es mit seinem 4D-Ansatz eben geschafft, autonome Fahrzeuge bereits in den 80ern und 90ern über 1000 Kilometer vollkommen autonom bei über 130 km/h auf befahrenen Straßen, vor allem Autobahnen, quer durch Europa fahren zu lassen. Wenn dich das im Übrigen interessiert, also die wirklich beeindruckende Grundlagenforschung aus Deutschland, dann darfst du dich freuen. Dazu wird es nämlich bald bereits ein höchst interessantes Video hier auf diesem Kanal geben. Aber wie sieht es ganz allgemein in Deutschland und Europa aus? Und aktuelle Studien von McKinsey sagen, nicht gut. 25% aller Arbeitnehmer haben Angst, dass KI ihren Job ersetzt. Ja, zehntausende Entlassungen beflügeln diesen Trend und demnach ist es bei all den ganzen Entwicklungen und all der wichtigen Grundlagenforschung, die in Deutschland geleistet wurde, natürlich gerade einfach, den Kopf in den Sand zu stecken und defätistisch zu sein. Nicht zu Unrecht, also definitiv läuft nicht alles gut, was insbesondere an ausufender Bürokratie liegt, und genau hier kommt die EU Inc. ins Spiel. Was ist die EU Inc.? Das ist eine Initiative der erfolgreichsten europäischen Tech-Founder, darunter zum Beispiel Anton Aus Sieker, das ist übrigens der Founder und CEO von Lovable, eines der wenigen europäischen Erfolgsgeschichten, sowie viele, viele andere, die sich bei dieser EU-Inc-Initiative angeschlossen haben. Ja, und tatsächlich könnte es einen Durchbruch jetzt in diesem Bereich geben. Ich spiele dir mal ab, warum.
Das oberste Ziel ist es, eine neue, wahrhaft europäische Unternehmensstruktur zu schaffen. Wir nennen es schlicht und einfach EU-Inc. In unserer Zeit durchqueren Kapital und Daten Europa sofort und Firmen müssen sich ebenso frei bewegen können. Aber so wie die Dinge stehen, müssen zu viele Unternehmen ins Ausland schauen, um zu wachsen. Teils, weil sie bei jeder Expansion in einen neuen Mitgliedstaat mit neuen Regeln konfrontiert werden. Obwohl also auf dem Papier ein Markt von 450 Millionen Europäern offen steht, ist es in der Realität viel komplizierter. Und das bremst das Wachstums- und Gewinnpotenzial der Firmen aus.
Also die EU scheint zuzuhören, doch was genau bedeutet das alles? Ja, was genau steckt hinter der EU Inc.? Was sind die Implikationen davon? Wie können Gründer davon profitieren? Wie kann man mitmachen und die Initiative letztlich unterstützen? Was genau steckt dahinter? Genau dazu sprechen wir jetzt mit Andreas Klinger. Andreas Klinger ist Unternehmer und Initiator, Hauptinitiator der EU-Inc-Initiative. Ja, und damit schalte ich jetzt rüber an Lea, unsere Außenreporterin bei Everlast AI, die sich mit Andreas Klinger hingesetzt hat, um all diese Themen zu besprechen.
Ja, so danke dir, Leo, erstmal für die Vorstellung und das Intro. Und ja, danke dir auch, Andreas, dass du dir da heute auch die Zeit genommen hast. Andreas, du bist ja auch selbst erfolgreicher Unternehmer und Gründer der EU-Inc-Initiative. Also kurz, was ist die EU-Inc und warum brauchen wir sie?
Also ganz kurz zusammengefasst, die Idee hinter EU Inc. ist, eine paneuropäische legale Entität zu gründen. Oder anders gesagt, eine Rechtsform, die jeder Gründer in Europa verwenden kann. Aber auch gleich wichtig, jeder Investor, der in Europa investieren möchte, auch kennt. Also ein schönes Beispiel gerade im KI-Bereich ist, die amerikanischen KI-Unternehmen haben einfach die zehnfache, hundertfache Investmentsumme. Und einer der Gründe dafür ist ganz banal, dass in Europa viele Gründer eigentlich vor allem in der Anfangsphase sehr stark nur im nationalen Teich fischen. Ja. Und die Idee hinter EU Inc. ist, lass uns doch einen europäischen Standard definieren und damit für jeden, der in Europa investieren möchte, alles möglichst simpel machen, damit die halt die Gründer leichter Geld raisen können, aber auch gleichzeitig zum Beispiel leichter Stock Options für Employees machen können und noch ein Dutzend der andere Kleinigkeiten, die man machen kann, die man alle dadurch erreicht, dass man einfach eine kontinentale Standardlösung einführt.
Okay, also sehr, sehr spannend. Und die Zuschauer wird bestimmt auch nochmal interessieren, was genau sind dann auch die Ziele mit der EU-Initiative? Mhm. Und wie profitieren dann auch die Gründer davon?
Also grundsätzlich, das Ganze ist eine Petition, mit wo wir halt mehr oder weniger direkt mit Brüssel halt versuchen, da rauszufinden, wie das möglich ist und auch ein sehr, sehr konkretes Legal Proposal vorgelegt haben. Die Vorteile für den Gründer ist ganz simpel. Ich kann es vergleichen zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade in Amerika, sage ich bin jetzt ein MIT-Graduate und ich will eine neue Company starten, werde ich ziemlich sicher sehr leicht Investment kriegen aus New York, aus San Francisco, realistisch gesehen auch aus Dubai, aus Südafrika, aus Deutschland, eigentlich von überall. ja, weil sozusagen alles standardisiert, alles simpel, alles, man kennt alles. Ja. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt in Europa Geld raise, und da ist Deutschland Gott sei Dank ein bisschen ein größeres Land und hat dadurch ein bisschen mehr Vorteil, weil es dann mehr Investoren gibt, aber so im durchschnittlichen europäischen Land werde ich einfach unrealistisch, dass ich die besten KI-Investoren in meinem Land habe, ja, vor allem nicht weltweit. Und das Problem, was man oft hat, also wir haben uns die Statistiken angeschaut, weniger als 18% aller Frühphasen-Investments sind eigentlich paneuropäisch. Oder anders gesagt, wenn man nicht genug lokale Investoren hat, wird man nicht eine Runde schnell und effektiv raisen. Und ich glaube, jeder, der mal eine Company gegründet hat und versucht hat, Risikokapital aufzustellen, weiß, wie anstrengend das in Europa ist. Und diese Fragmentierung ist halt eins der Hauptprobleme dahinter. Ja. Und das Zweite ist, selbst wenn es genug Investoren geben würde, die Chance, dass das die besten KI-Investoren der Welt sind, ist relativ gering. Und dementsprechend will man ja natürlich auch internationales Talent auch oft ansprechen für solche Frühphasen-Investments. Und die Idee hinter der Petition ist halt, das sozusagen einzuführen innerhalb von Europa.
Super, danke dir erstmal da auch für den Einblick. Und was genau bedeutet dann die aktuelle Ankündigung von Ursula von der Leyen für eure Initiative? Also könnte das nun auch so der finale Durchbruch sein?
Also grundsätzlich das Ganze zu verstehen, also wir sind eigentlich eine Gruppe von Gründern, Investoren, Policy-Leuten, die das so als Hobbyprojekt mehr oder weniger angestartet haben. Also das ist jetzt auch keine große Lobbygruppe, es ist in Wahrheit mehr eine WhatsApp-Gruppe. Und ist halt die Idee dahinter, so lass uns doch einfach mal, statt alle rumjammern, lass uns doch mal wirklich was verändern. Ja? Und so hat das Ganze angefangen vor circa 2 Jahren, 1,5 Jahren circa. Und in Brüssel war dann relativ schnell klar, dass sie eine paneuropäische legale Entität machen wollen. Ja, das ist dann ziemlich schnell gekommen, dann war die große Frage, wie? Ja, und auf was fokussieren wir? Weil man kann die besten, tollen, idealen Ziele haben. Wenn man halt einfach so die Prioritäten anders rankt, kommt man mit ganz anderen Lösungen. Ja. Und wir haben es jetzt halt, glaube ich, die letzten Monate geschafft, dass sie eigentlich sehr, sehr gut verstehen, was die Startup-Branche möchte in Europa und was so Frühphasen-Risiko-Technologie-Investments brauchen. Und jetzt, die sozusagen jetzt auf einmal, nennt mittlerweile die Präsidentin, also die Frau von der Leyen, diese Initiative einer paneuropäischen legalen Entität selbst auch EU Inc. Ja, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es reiner Zufall ist. Ja, also ich glaube, das ist schon sozusagen, also was wir hoffen, wir sagen das anders gesagt, wir hoffen jetzt, weil wir sind ja nur sozusagen außenstehende Regentänzer, also wir advisen, wir sind jetzt nicht die, die das Gesetz schreiben. Wir hoffen, dass dann der eigentliche Brüssel-Vorschlag sozusagen unter Anführungszeichen einem Namen gerecht wird. Ja, und dass sie, also nach dem Motto, wenn sie es jetzt genau, also auch so nennen wir unsere Proposal, also noch möglichst die Kernpunkte des Proposals auch wirklich abgeholt werden. Und nur für Kontext, das Proposal ist unterschrieben und unterstützt von, ich würde sagen, jeden Unicorn-Founder in Europa. Ich muss jetzt nachschauen, wie viel, ich glaube 20.000 plus oder 8, sehr viele 10.000 Leute haben das auch insgesamt signiert. Jeder große VC-Fund hat das signiert. Ohne Ende Leute, die in der Tech-Branche arbeiten, haben das signiert. Sehr, sehr viele AI- und KI-Founder und Researcher haben das signiert. Ja. Und das Proposal selber ist mit den besten Startup-Legal-Teams in Europa gemeinsam erstellt worden und hatte über 100 plus Open-Source-Contributors. Also das ist wirklich so, da ist so die Startup-Tech-Szene zusammengekommen und gesagt, jetzt lass uns doch mal bitte eine Lösung machen und nicht nur über die Politik jammern. Und hat dann so eine komplette Lösung am Silbertablett gebracht. Und jetzt auf einmal in Davos wird sozusagen das Bestreben von Brüssel genau gleich genannt wie unser Proposal. Und wir sind natürlich sehr guter Hoffnung, dass es auch jetzt eine Lösung wird, die sinnvoll wird.
Ja gut, danke da erstmal auch für den Einblick. Und was sind jetzt auch nun bei euch die nächsten Schritte? Also wie können vielleicht auch Zuschauer die Initiative dann auch unterstützen?
Mhm. Also wer die EU-Inc-Initiative unterstützen will, der kann auf EU-Inc, also inc.org gehen und dort signieren. Und das ist mal so der erste Schritt. Und dann ist man auch im Newsletter und kriegt so Updates von dem Ganzen. Und das ist dann so mal so die Basics. Und falls einer der Zuschauer sozusagen, wir sagen immer, overly ambitious and only slightly impossible Idee hat, an denen sie arbeiten, ja, idealerweise im AI-Bereich, idealerweise im Robotics-Bereich, idealerweise ein bisschen zu verrückt, um eigentlich sinnvoll zu sein, aber gleichzeitig irgendwie macht es total Sinn. Wenn das ansprechend ist, auch bitte unbedingt zu uns als Fund Outreach machen. Wir haben gerade frisch Geld geraced. Wir sind sehr, sehr comfortable, die ersten Investoren zu sein. Wir haben das eigentlich so das Hauptding, was wir machen. Erste Investoren oder erste Runde. Und idealerweise Roboter, idealerweise das Ding piept, idealerweise es targetet eine komplette Industrie. Und je verrückter, desto besser.
Ja, super, danke. Wie kann man euch da am besten dann erreichen?
Über die Homepage, also prototypecap.com.
Okay, ja super. Danke dir erstmal, Andreas Klinger, für das Interview auch. Und ja, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Erfolg. Also ja, auch für die Zuschauer, danke, das war jetzt auch einmal Andreas Klinger, Initiator von EU Inc. Und ja, vielen Dank, Andreas.
Danke, Lea.
Und damit auch in die KI-News.
Ja, also danke, Lea, danke, Andreas, für die wirklich sehr spannenden Einblicke in die EU Inc.-Initiative. Wir werden alle relevanten Ressourcen hier unter diesem Video verlinken. Und im Übrigen stellen wir uns bei Everlast AI immer die Frage, wie können wir diese KI-News hier noch weiter verbessern? Wie können wir dir noch mehr Mehrwert liefern? Und für mich sind wirklich diese Einblicke aus der Praxis, Gespräche mit Menschen, die ganz vorne mit dabei sind, das Spannendste und das Wichtigste. Und deswegen war das jetzt mal unser erster Versuch, solche kurzen Außenreportagen, nenne ich sie, in unsere KI-News zu inkludieren. Schreib mir unbedingt doch deine Meinung dazu in die Kommentare, wie du das findest. Kurze Einblicke in die Praxis, aktueller News zu erhalten, mit Leuten, die ganz vorne mit dabei sind, zu sprechen als Teil dieser KI-News. Das Ziel ist, dass du immer bestmöglich abgeholt und am Puls der Zeit bist, um allen anderen den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Ja, und dafür hinterfragen auch wir bei Everlast AI uns ständig, wie können wir unser Format hier noch weiter verbessern, sodass du das Maximum für dich mitnimmst. Ja, deswegen freue ich mich hier auch ganz besonders für dein Feedback in den Kommentaren und natürlich auch, wenn wir der Lea ein bisschen Liebe dalassen. Ja, für ihre erste Außenreportage, sie hat das wirklich super gemacht und ich freue mich in Zukunft noch mehr Einblicke über unsere Partner und über unser Netzwerk in den KI-News bereitzustellen. Ja, und damit zurück in die Zukunft und zur allgemeinen künstlichen Intelligenz. Schauen wir uns einmal kurz an, was Elon Musk zur AGI-Timeline sagt.
Wir könnten bis Ende dieses Jahres eine KI haben, die klüger ist als jeder Mensch. Und ich würde sagen, spätestens nächstes Jahr. Und dann wahrscheinlich bis 2030 oder 2031. Sagen wir in 5 Jahren. Wird die KI klüger sein als die gesamte Menschheit zusammen?
Ja, also Elon Musk sagt, künstliche Intelligenz wird bis 2030, 2031 intelligenter sein als die kollektive Intelligenz der gesamten Menschheit. Und selbst wenn man Musks zeitliche Einschätzung kritisch beugen mag, wen man definitiv sehr ernst nehmen sollte, das ist Shane Lack. Shane Lack schreibt Folgendes. AGI ist nun am Horizont und wird die Dinge tiefgründig transformieren, inklusive unserer Wirtschaft. Ich suche gerade nach einem Senior-Ökonom, der direkt an mich reporten wird und ein kleines Team, welches AGI Economics beleuchten wird und hat eine reale Stellenausschreibung veröffentlicht für diesen Post-AGI-Ökonom. Was bedeutet Post-AGI? Ja, Post-Labor. Das kann man gleichbedeutend setzen. Die Welt, die Wirtschaft nach der Arbeit. Das ist die große Frage, die sich mein Mitgründer Shane Lack stellt. Er nennt sich übrigens selbst Chief AGI Scientist, nunmehr in seiner Twitter-Bio. Und Shane Lack, ich habe es gerade schon gesagt, der ist wirklich ernst zu nehmen. Shane Lack hat bereits 2008 in seiner Doktorarbeit, die ist öffentlich einsehbar, ja, Machine Superintelligence. Ja, du siehst, wer Supervisor war, Markus Sutter. Und das Ganze lief eben auch unter dem Labor von Professor Dr. Jürgen Schmidhuber. Und was hat Shane Lack gemacht in dieser Doktorarbeit? Er hat sich tiefgehend mit der Frage beschäftigt, was ist AGI denn? Denn er gehört eben nicht zu denen, die einfach diesen Begriff ständig durch den Raum schmeißen, sondern er hat es tiefgründig wissenschaftlich analysiert. Was genau bedeutet Intelligenz eigentlich? Was bedeutet demnach Maschinenintelligenz? Was bedeutet Superintelligenz? Im Rahmen dessen ist das Konzept des sogenannten IXI-Agenten höchst relevant. Das ist nämlich das Modell der universellen Intelligenz, die mathematisch bestmögliche Intelligenz, welches Professor Dr. Markus Sutter eben erfunden hat. Und die Aufgabe von Shane Lack in seiner Doktorarbeit, die Frage, die er sich gestellt hat, war unter anderem, wie können wir das Verständnis dieser universellen Intelligenz auch weniger technischen Leuten zugänglich machen. Und auf Basis dessen hat er sich eben tiefgehend mit Intelligenz beschäftigt und diese kurze englische Erklärung definiert, was für ihn Intelligenz bedeutet. Und zwar sagt er, Intelligenz misst die Fähigkeiten eines Agenten, Ziele zu erreichen in einer breiten Range von Umgebungen. Also das ist ganz einfach in einem Satz die Definition von Intelligenz nach Shane Lack. Und das Ziel eines jeden solchen Agenten ist eben IXI, also das Modell von Hutter, zu approximieren. Und das ist ja letztlich genau das, woran man mittlerweile seit Jahrzehnten bei DeepMind arbeitet. Und wenn dich dieses ganze Thema interessiert, dann darfst du dich auf jeden Fall schon mal freuen. Bestenfalls die Glocke aktivieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann da kommen wirklich bald schon einige wirklich höchst interessante Videos zu all diesen Themen, also Post-AGI-Economics. Was bedeutet das genau? Was bedeutet das IXI-Modell von Markus Sutter? Hier ist sehr interessanter Content bereits in der Pipeline und ich freue mich echt darauf, dir diesen bald präsentieren zu können. Ja, in dieser Zeit beschleunigen KI-Unternehmen und wachsen Unternehmen selbst in einem Rekordtempo genau das analysiert A16Z, welche zeigen, dass AI-Unternehmen deutlich mehr Umsatz generieren im Verhältnis zu Nicht-AI-Unternehmen. Und damit sind natürlich auch Native-Unternehmen gemeint. Also nicht nur Unternehmen, die selbst jetzt irgendwie wie Anthropic KI anbieten als Modell oder als Service, sondern eben auch AI-Native-Unternehmen. Das betrifft nicht nur SaaS, sondern das betrifft auch klassische mittelständische Unternehmen, Dienstleister, die eben dramatisch mehr Umsatz machen und ihre gesamte Konkurrenz eben outperformen können durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und genau das ist die große Chance, die du hast, ja, wenn du diese KI-News hier verfolgst. Du bist faktisch der breiten Masse jetzt schon weit voraus, aber das Wichtige ist eben immer in die Umsetzung zu kommen, in die Praxis, AI-Automations wirklich einzusetzen. Es gibt eine große Unsicherheit, ein Chaos auch fast schon am KI-Markt, das einfach so eine große Flut an Angeboten und Informationen gibt. Und genau aus diesem Grund habe ich einen 2,5-Stunden-Kurs für dich aufgenommen. Perfekt für das Wochenende oder wenn du mal etwas Zeit hast. Dort lernst du wirklich alles von A bis Z, wie du AI-Automations in der Praxis integrierst mit realen Beispielen aus Use Cases, die wir jeden Tag für unsere hunderte Kunden aus dem Mittelstand einsetzen. Ich habe dir dieses Video jetzt hier verlinkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Leo.